Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Stellt euch die weite afrikanische Savanne vor und ja, ein Pastor mit seinem Fotoapparat unterwegs auf der Suche nach wilden Tieren, die er fotografieren kann. Ich möchte ein paar schöne Bilder mit nach Hause bringen. Und tatsächlich, er hat Glück, er sieht einen Rudel Löwen. Oh, er fängt an zu fotografieren und plötzlich stellt er fest, oh, die Löwen interessieren sich für ihn, die scheinen Hunger zu haben. Und ja, was macht er? Fällt auf die Knie, faltet die Hände. Herr, bitte lass sich diese Löwen wie echte Christen verhalten. Es wird mucksmäuschenstill um ihn herum. Langsam öffnet er die Augen, sieht, dass alle Löwen sich so um ihn herum versammelt haben. Auch die haben den Kopf nach oben gestreckt und beten, komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns gegeben hast. Ja, was macht so einen Witz witzig? Warum lachen wir? Eins, was uns zum Lachen bringt, ist, dass unsere Erwartungen nicht erfüllt werden. Also wir haben was anderes erwartet jetzt und deshalb ist es witzig. Man könnte auch sagen, dass unsere Erwartungen enttäuscht wurden. Und ja, wenn wir Menschen irgendwas machen, dann gehen wir in der Regel mit gewissen Erwartungen daran. Wenn zum Beispiel der Didi zu Schalke fährt und die spielen meinetwegen gegen Darmstadt 98, naja, dann erwartet er, dass die gewinnen. Auch wenn man das bei Schalke leider nicht immer so vorhersagen kann. Und wenn das dann nicht passiert, naja, dann ist er entsprechend enttäuscht. Kann man sich ja vorstellen. Und ja, auch vor 2000 Jahren im Judentum gab es gewisse Erwartungen. Und insbesondere an die Person des Messias. Die Veronika hat das ja eben schon kurz angedeutet. Da gehen wir gleich noch ein bisschen näher drauf ein. Zunächst möchte ich uns mal den Bibeltext lesen. Und zwar steht er in Markus 1, die Verse 1 bis 11, und ich lese aus der Luther-Übersetzung. Und als sie in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage und Bethanien an den Ölberg, sandte er zwei seiner Jünger und sprach zu ihnen, geht hin in das Dorf, das vor euch liegt. Und sobald ihr hineinkommt, werdet ihr einen Füllen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und führt es her. Und wenn jemand zu euch sagen wird, warum tut ihr das? So sprecht, der Herr bedarf seiner und er sendet es alsbald wieder her. Und sie gingen hin und fanden das Füllen angebunden an einer Tür draußen am Weg und banden es los. Und einige, die dort standen, sprachen zu ihnen, was macht ihr da, dass ihr das Füllen losbindet? Sie sagten aber zu ihnen, wie ihnen Jesus geboten hatte, und die ließen es zu. Und sie führten das Füllen zu Jesus und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Und viele breiteten ihre Kleider auf den Weg, andere aber grüne Zweige, die sie auf den Feldern abgehauen hatten. Und die vorangingen und die nachfolgten, schrien, Hosianna, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Gelobt sei das Reich unseres Vaters David, das da kommt. Hosianna in der Höhe. Und Jesus ging hinein nach Jerusalem in den Tempel und er besah ringsum alles und spät am Abend ging er hinaus nach Bethanien mit den Zwölfen. Herr, ich möchte dich bitten, öffne du uns für das, was du uns heute sagen willst. Lasse deinen Geist in unsere Herzen einziehen, auf dass wir deine Botschaft erkennen und danach handeln. Amen. Ja, wie eben schon gesagt, wir befinden uns zeitlich in der Woche vor Jesu Kreuzigung und den Einzug in Jerusalem kennen wir gut als Palmsonntag. Für die jüdische Bevölkerung damals war dieser Palmsonntag viel mehr als ein triumphaler Einzug. Es war die Erfüllung gleich mehrerer biblischer Verheißungen. Und alle diese Verheißungen haben sich auf das Kommen des Messias bezogen. So steht in Sacharja 9, Vers 9, ja, es funktioniert, du Tochter Zion, freue dich sehr und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf dem Füllen einer Eselin. Ja, auf wen konnte dieses Prophetenwort besser zutreffen als auf Jesus? Dass er gerecht war, sprachen ihm nicht mal seine Feinde ab. Und wer zu ihm kam und um Hilfe bat, wurde nie weggeschickt. Und jetzt zieht eben dieser Jesus, der so arm war, dass er sich nicht mal ein eigenes Reittier leisten konnte, auf dem Füllen einer Eselin in Jerusalem ein. In 1. Mose 49, die Verse 10 bis 11a lesen wir: Es wird das Zepter von Juda nicht weichen, noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis dass der Held kommt. Und ihm werden die Völker anhangen. Er wird seine Eselin an den Weinstock binden und seine Eselin füllen an die edle Rebe. Der Einzug Jesus in Jerusalem erinnert übrigens auch an den Einzug Salomos in Jerusalem, als er unter Jubel da einzog. Das kann man auch in 1. Könige 1 nachlesen. 2. Könige, Kapitel 9, Vers 13, beschreibt, wie Jehu zum König von Israel ausgerufen wurde. Und da sehen wir auch wieder eine Parallele zum Einzug von Jesu in Jerusalem. Da nahm jeder eilend sein Kleid und legte es vor ihm hin auf die hohen Stufen, und sie bliesen die Posaune und riefen: Jehu ist König geworden. Und selbst die Rufe der Umstehenden, als Jesus einzog, finden wir in der Bibel wieder, und zwar im Psalm 118, die Verse 25 bis 26a. O Herr, hilft, hebräisch Hosianna. O Herr, lass wohl gelingen, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Und all das wird vermutlich in den Köpfen der Umstehenden herumgeschwirrt haben. Zur Erinnerung, Messias heißt übersetzt der Gesalbte oder griechisch Christus. Und die Könige vom alten Israel wurden gesalbt. Und der Messias, der galt so als das Idealbild eines gerechten Herrschers, von dem man ein richtiges Friedensreich erwartet hat. Ben, kannst du das mal ausschalten? Das brauchen wir nicht mehr, danke. Die Welt, in der die jüdische Bevölkerung damals lebte, sah allerdings ganz anders aus. Sie hatten zwar einen König, Herodes, aber ja, das war eher ein Gewaltherrscher und der förderte zudem noch den griechischen Lebensstil. Und dieser König war eigentlich auch nur ein König von Roms Gnaden. Der hatte eigentlich auch nur so viel zu sagen, wie die Römer ihm zugestanden. Und damit einher gingen kulturelle, wirtschaftliche und religiöse Unterdrückung. Vom Messias wurde nicht weniger erwartet, als diese Verhältnisse grundlegend umzukehren, zu ändern, zum Positiven zu wandeln und ein Friedensreich ohne Unterdrückung und Gewalt zu errichten. Dabei wurde der Messias nicht nur als religiöser, sondern auch als weltlicher Führer verstanden. Das sehen wir schon an den Rufen, die Jesus entgegenschalten. Gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Gelobt sei das Reich unseres Vaters David, das da kommt. Er kommt nach Aussicht der Rufer im Namen des Herrn, aber auch, um das weltliche Reich Davids wieder aufzurichten. Und wenn wir uns jetzt mal in die Person eines jüdischen Einwohners von Jerusalem versetzen, der Jesus auf dem Füllen einer Eselin unter Hosianna-Rufen in Jerusalem einziehen sieht, vor dem dann auch noch die Kleider ausgebreitet werden, dann würden wir vermutlich auch sagen, da kommt er endlich, der verheißene neue König, auf den wir schon so lange gewartet haben, der uns von Fremdherrschaft befreit und der Unterdrückung ein Ende bereitet. Doch was macht Jesus? Der hält sich, ja, wie so oft, nicht an unsere Erwartungen. Er zieht nicht weiter zum Königspalast, schmeißt Herodes raus, vertreibt die Römer und die religiösen Führer, sondern er geht zum Tempel, besieht sich alles und geht anschließend nach Bethanien, außerhalb von Jerusalem. Tja, wie würden die Bewohner von Jerusalem anschließend reagieren? Was mögen die gedacht haben? Also, ich denke, die waren schwer enttäuscht. Dass sich Jesus für was viel Wichtigeres und Weitreichenderes gekommen war, nämlich die Versöhnung mit Gott, das war den Menschen ja eigentlich nicht mal seinen Jüngern richtig klar. Jesus war zwar alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben, so steht es in Matthäus 28, Vers 19, doch er verzichtete auf dessen Ausübung, was auch heute noch vielen Menschen unverständlich ist. Zurück zum Psalmsonntag in Jerusalem. Da stehen nun die Menschen in ihrer Enttäuschung, nachdem Jesus wieder gegangen ist. Sie haben ja Jesus wirkliche Anliegen nicht begriffen. Wie geht man jetzt mit dieser Enttäuschung um? Im Fall von Jesus wissen wir es. Viele von denen, die Hosianna gerufen haben, werden wohl wenige Tage später "Kreuzige ihn" geschrien haben. So schnell geht das. Und jetzt schlagen wir den Bogen zu den Menschen von damals, zu uns heute. Wie sieht es bei uns aus? Wie gehen wir mit Enttäuschungen um? Wie werden wir damit fertig? Womit wir dann beim Predigtthema wären. Lernen, mit Enttäuschungen fertig zu werden. Wobei der Grad der Enttäuschung und die Fähigkeit, damit umzugehen, natürlich davon abhängt, was war das für ein Ereignis, wie ist meine persönliche Verfassung und wie sieht meine eigene Widerstandsfähigkeit aus. Da sind wir alle sehr unterschiedlich und daher gehen wir auch alle sehr unterschiedlich damit um. Auch was uns enttäuscht. Die Enttäuschung über ein verlorenes Bundesligaspiel währt in der Regel nur eine Woche bis zum nächsten Spieltag. Am Psalmsonntag, nach dem Einzug Jesu, geht es aber um eine viel tiefergehende Enttäuschung. Die Enttäuschung über Jesus, dass er nicht das getan hat, was man von ihm erhofft, erwünscht, erwartet, ersehnt hat. Und die Menschen damals sind von Jesus enttäuscht und damit, ohne es zu wissen, von Gott selbst. Ich weiß nicht, wie viele von euch sich schon mal von Gott enttäuscht gefühlt haben. Ich jedenfalls kenne das Gefühl. Und dabei geht es in aller Regel nicht um Kleinigkeiten, sondern oft genug um Krankheit, schwere körperliche oder seelische Verletzungen und um Tod. Da geht es darum, dass noch so ausdauernde und intensive Gebete nicht erhört werden. Ich erinnere mich noch genau an den Trauergottesdienst nach dem Tod meines Vaters, der mit 44 Jahren an Krebs gestorben ist. Ich war damals noch kein Christ, ganz im Gegensatz zu meiner Oma. Und während der Trauerrede sagte der Pastor dann, und er sprach dabei über meine Oma: Was hat diese Frau gebetet? Was hat diese Frau gebetet? Und ich habe nur gedacht: Tja, und was hat's genutzt? Was hat es genutzt? Ich kann heute nicht ermessen, was für eine Enttäuschung das für meine Oma bedeutet hat. Über ihre unerhörten Gebete und die Trauer darüber, dass ihr einziger Sohn vor ihr gestorben ist. Sie hat auch nie darüber gesprochen. So geht es vielen Menschen, die an Krankheiten sterben. So gibt es viele Menschen, die an Krankheiten sterben, obwohl intensiv für sie gebetet wurde. Und so sind immer wieder Menschen von Gott enttäuscht, und ich kann das sehr gut verstehen. Die Frage, die sich dann automatisch stellt: Wie gehen wir damit um? Wie werden wir damit fertig? Und ihr ahnt schon, ich habe keine Patentrezepte und die gibt es wahrscheinlich auch nicht. Nur ein paar Hinweise aus christlicher Sicht. Erstens: Gott leidet mit uns. Seit Jesus wissen wir, wie Gott fühlt. Jesus hatte immer Mitgefühl mit seinen Mitmenschen. Er ist immer zu denen gegangen, die ausgestoßen waren. Seien es Aussätzige, die ihrer Krankheit wegen verstoßen wurden, oder Zöllner, die ausgeschlossen wurden aus der Gemeinschaft wegen ihres Lebenswandels. Doch Jesus hatte nicht nur Mitgefühl, er ist doch selbst durch das Leiden gegangen. Und zwar nicht nur körperlich, sondern auch in Bezug auf Gottverlassenheit. Wenn wir uns manchmal in unserer Enttäuschung von Gott verlassen fühlen, dann weiß Jesus mehr als alle anderen, was das bedeutet. Dieser markerschütternde Schrei am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen, drückt die tiefste Gottverlassenheit aus, die man sich vorstellen kann. Gott, Jesus, versteht die Gefühle, unsere Enttäuschung. Mit anderen Worten, Enttäuschung auch über Gott ist ein Gefühl, das man zulassen darf. Selbst Jesus hat so empfunden. Wenn du nun also darüber enttäuscht bist, dass ein Konflikt scheinbar zu keiner Lösung kommt oder dass du durch einen Unfall gehandicapt bist oder ein lieber Mensch erkrankt ist, sei dir gewiss, du bist mit deinen Gefühlen nicht alleine. Jesus leidet mit dir, auch wenn du gerade das Gefühl hast, er sei gerade jetzt nicht da, wo alle deine Gebete ins Leere zu laufen scheinen. Es ist schwer zu glauben, wenn man in einer gewissen Situation steckt, das weiß ich. Da kann es manchmal auch helfen, Gott gegenüber zu klagen, einfach das rauszulassen, was einen bewegt. Und da haben wir genügend Beispiele für in der Bibel, wenn man sich die Psalmen anguckt. Eine Frau aus meiner alten Gemeinde, die mehrfach schwer an Krebs erkrankt war und die ihr Leben lang damit zu kämpfen hatte, mit den Folgen, mit den Behinderungen, die das bei ihr ausgelöst hat. Die sagte mir einmal, dass ihr Worte aus Psalm 62 wichtig geworden seien. Der Psalmbeter klagt dort über Verleumdung, Neid und Heuchelei seiner Mitmenschen. Und auch wenn das in diesem Psalm zu keiner Lösung kommt, also er schreibt nicht, aber Gott hat mich jetzt vor diesen Menschen gerettet, schreibt er dennoch, meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Das wünsche ich uns, dass wir selbst in den schwersten Stunden, in allen Enttäuschungen und aller Hilflosigkeit stille zu Gott werden können, im Bewusstsein, dass ihn unser Leid nicht unberührt lässt. Zweitens, wir benötigen manchmal einen Perspektivwechsel. Wenn wir uns die Jünger in den Evangelien ansehen, dann waren das ganz oft verzagte, unverständige Menschen, die davonliefen, wenn es ernst wurde. Die Geschichte vom großspurigen Petrus, der ankündigt, dass er Jesus niemals verraten würde und kurz darauf seinen Herrn dreimal verleugnet, ist Synonym dafür. Kurz, die Jünger sind Menschen wie du und ich. Wenn wir dann aber ein bisschen weiter gucken in der Bibel, dann stellen wir fest, nach Auferstehung und Pfingsten vollzieht sich eine merkwürdige Wandlung. Die Jünger treten den Herrschenden nun selbstbewusst und voller Glauben gegenüber. Da hat sich was Grundlegendes geändert. Philipp Yancey schreibt dazu in seinem Buch Von Gott enttäuscht Folgendes. Das Malwerk des Römischen Reiches malte weiter in seiner grausamen Folge von Kriegen und Tyrannen. Noch immer belogen und bestahlen und töteten die Menschen sich gegenseitig. Krankheiten breiteten sich aus. Und selbst Christen wurden mit Peitschen geschlagen und ins Gefängnis geworfen. Doch solche gewöhnlichen Gründe für Zweifel und Enttäuschung schienen das Vertrauen der Apostel auf die Wiederkunft Christi in großer Macht und Herrlichkeit, wie er es versprochen hatte, nicht zu erschüttern. Es war nur eine Frage der Zeit. Sie hatten einmal an ihm gezweifelt, aber nach der Auferstehung würden sie nicht wieder an ihm zweifeln. Seitdem sind etwa 2000 Jahre vergangen und noch immer ist Christus nicht wiedergekommen. Wir als Christen warten immer noch darauf und angesichts der zahlreichen blutigen und grausamen Konflikte in der Welt bete ich manchmal umso intensiver dafür, dass unser Herr wiederkommen möge und all diesem Elend hier ein Ende bereitet. Was wäre, wenn wir wüssten, dass Jesus morgen wiederkehren würde? Oder wenn er es zumindest zu unserer Lebzeit noch tun würde? So wie es die Christen im ersten Jahrhundert geglaubt haben. Ich behaupte, wir würden mit den Enttäuschungen unseres Lebens, egal ob sie uns von Menschen zugefügt wurden oder ob wir uns aus dem einen oder anderen Grund von Gott enttäuscht fühlen, anders umgehen. Wir würden unseren Blick viel mehr auf den wiederkommenden Christus richten und weit weniger auf unsere gegenwärtige Situation. Alles würde eine andere Wertigkeit bekommen. Und trotz der fast 2000 Jahre, die seit seiner Auferstehung vergangen sind, Jesus kann immer noch, jeden Tag, vielleicht sogar morgen, wiederkommen. Und noch etwas anderes kann uns Christen helfen, mit den vielerlei Enttäuschungen unseres Lebens fertig zu werden. Die Perspektive der Ewigkeit. Wenn wir unseren Blick auf das richten, was uns und die, die uns im Glauben vorausgegangen sind, im Himmel erwartet, dann erscheinen die aktuellen Enttäuschungen in einem anderen Licht. Ich erinnere mich noch gut an die Worte der Mutter eines guten Freundes von mir, die an einer schrecklichen Krankheit litt und die ihm angesichts ihres Todes sagte: Ich habe keine Angst vor dem Tod. Ich weiß ja, wohin ich gehe. Und ja, so gibt mir heute auch noch eine Begebenheit in Bezug auf meinen verstorbenen Vater Trost. Denn mein Vater, obwohl er mit dem Glauben überhaupt nichts am Hut hatte, hat wenige Tage vor seinem Tod unseren damaligen Pastor zu sich bestellt ins Krankenhaus. Und ich weiß nicht, was die beiden damals besprochen haben, aber ich hoffe von ganzem Herzen, dass mein Vater sich in den letzten Stunden vor seinem Tod noch Jesus zugewandt hat. Auch das verbinde ich mit Worten des Pastors aus der Trauerrede damals im Gottesdienst, der gesagt hat, er ist wie ein Wartender gestorben, wie ein Wartender. Ich hoffe, dass er darauf gewartet hat, zu unserem Herrn zu gehen. So kann ich heute, über 30 Jahre nach dem Tod meines Vaters und nach der, wie ich denke, größten Glaubensenttäuschung, die meine Oma jemals erlebt hat, hoffen, meinen Vater einst im Himmelreich wiederzusehen, wo Jesus bereits für uns alle eine Wohnung vorbereitet hat. Ich fasse noch mal kurz zusammen. So wie einst die Menschen in Jerusalem von Jesus enttäuscht waren, sind wir auch immer wieder enttäuscht, sei es von Situationen, anderen Menschen oder auch von Gott. Und es gibt keine Patentrezepte für den Umgang mit Enttäuschungen. Und ich habe erst recht keine. Aber wir als Christen haben zumindest die Möglichkeit, uns an Gott zu wenden, wissend darum, dass Jesus einst mit uns gelitten hat, Trost spendet und mit uns mitleidet. Zum anderen können wir als Christen heutige Enttäuschungen aus einer anderen Perspektive betrachten, nämlich aus der Sicht der Wiederkunft Christi, die auch schon morgen sein könnte. Zum anderen hat Jesus bereits eine Wohnung im Himmel für uns vorbereitet. Das heißt, wir können mit dem Blick auf die Ewigkeit durch unser Leben gehen oder umgekehrt aus der Perspektive der Ewigkeit bei Gott auf unser kurzes Erdenleben schauen. Dazu möchte ich uns zum Abschluss an eine Verheißung aus dem letzten Buch der Bibel erinnern. Dort schreibt Johannes: Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Das ist Offenbarung 21, die Verse 1 bis 4. Und das, finde ich, ist eine unglaubliche Verheißung. Gott wischt alle Tränen ab, und Tod, Leid und Schmerz haben ein Ende. Das ist der Friede Gottes. Und dieser Friede Gottes, der so viel höher ist als all unsere menschliche Vernunft, bewahre unser Herzen und Sinne in Christus Jesus.